Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Nach unserem Blick auf die befriedigende Seherfahrung des klassisch erzählten Spielfilms im Wettbewerb von Venedig wollen wir jetzt über jene Filme sprechen, die etwas mehr gewagt haben. Auch das möchten wir hier manchmal sehen, also das filmische Experiment, wobei wir vielleicht bei dieser Festivalausgabe eher von formalen Ausreißern sprechen sollten. Zum Beispiel der italienische Spielfilm Martin Eden von Pietro Marcello. Der hat viele Kritikerinnen zum Schwärmen gebracht, gerade weil es ein Film ist, der seine ganz eigene Poesie entwickelt. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jack London. Die Geschichte eines Seemannes mit Schriftstellerambitionen wird aber hier ins Neapel des frühen 20. Jahrhunderts verlegt. Dieser Film folgt seinem Helden jetzt nicht ganz chronologisch und auch nicht linear.
Und vielleicht holt er deshalb gerade die Poesie hervor. Und das ist eigentlich ein Begriff, mit dem ich mich immer schwer tue, ein poetischer Film. Weil das kann man so schwer erklären, aber dieser Film hat es wirklich. Es geht ja um einen arbeitslosen Seemann mit Schriftstellerambitionen. Und er möchte eigentlich aus seinem Leben berichten. Und das ist ein Leben, was von Armut geprägt ist. Und da kommt natürlich der italienische Neorealismus rein. Und wie der mit aller Selbstverständlichkeit gezeigt wird, diese armen Bauer, diese armen Seemänner und alles, das ist, da greift der Film auch auf Archivmaterial zurück. Dadurch kriegt er schon eine Note, eine ganz andere Note. Also da wird das, was er sich sozusagen beim Schriftstellern denkt, auf eine ganz andere Ebene schon wieder bebildert. Das hat mir gut gefallen. Und dann hadert natürlich dieser Mann auch immer wieder mit sich selbst, weil er weiß, wenn er aus seinem Leben schreibt und er hat dann später ja auch Erfolg, wird er sich von diesem Leben entfernen. Und deshalb lässt der Film ihm aber auch immer wieder Auszeiten, wo man ihn einfach mal alleine laufen sieht durch die Straßen Neapels, da guckt er sich die Feste an oder man sieht ihn einfach wieder am Meer. Und da braucht es einfach gar keine Worte mehr, sondern man ist einfach ganz in diesen Bildern drin, in dieser Gegenwart dieses Mannes und meint auch eigentlich, seine Gedanken werden da so richtig versinnbildlicht. Und das ist ein ganz ungewöhnlicher Film, weil er auch so eine freie Dramaturgie hat. Es ist auch ein Psychogramm eines Mannes. Aber es ist dann, ja, es gibt immer wieder Zeitsprünge und man muss sich so selbst zurechtreiben, was dazwischen einfach so passiert ist. Also der Film hat auch was von einem Gedicht und gleichzeitig reflektiert er aber auch viel italienische Politik. Es geht um Kommunismus, den aufziehenden Faschismus. Das blitzt auch alles so immer wieder in diesen Bildern auf. Also dieser Titelheld, der ist auch wie so ein Schwamm für die ganze italienische Geschichte des letzten Jahrhunderts.
Das ist auch ein schönes Arbeiten mit Filmmaterial, Archivmaterial, das nachgedreht worden ist, nachkoloriert worden ist. Das ist Martin Eden von Pietro Marcello, auf jeden Fall ein Favorit auf einen der Preise. Ein formaler Solitär im Wettbewerb, das war der Schwede Roy Andersson. Schon ehrlich gesagt immer und er bleibt sich sehr treu. Vor 5 Jahren gewann er überraschend den Goldenen Löwen hier. Vielleicht gelingt ihm das ja mit About Endlessness erneut. Andersson, wie gesagt, bleibt sich sehr treu und zeigt uns so traurig-depressive Vignetten über die Traurigkeit der Existenz. Ist das nicht immer wieder bewundernswert, Katja Nikodemus, wenn ein Künstler wie Andersson in seiner Formsprache über Jahrzehnte hinweg so konsequent bleibt?
Ja, unbedingt. Aber ich finde auch, dass er sich innerhalb eines bestimmten formalen Rahmens einfach nochmal neu erfindet. Weil jetzt in diesem neuen Film, die einzelnen Szenen sind, glaube ich, jetzt nur 1 bis 3 Minuten lang. Manche funktionieren ja so wie statisch inszenierte Alltagsbeobachtungen, manche wie Sketche mit richtigen Pointen. Und wenn man den Film sieht, hat man sofort so Wörter im Kopf wie Condition humaine, Comedy humaine. Und ich finde, genau wie bei Anke Lewicke, die jetzt eben über das Wort Poesie nachgedacht hat, diese Filme zwingen einen in diesem Jahr schon sehr genau nach Worten zu finden. Man denkt, man kennt die Systeme, diese Regisseure, aber sie sind dann doch nochmal ein bisschen anders. Und ich fand jetzt hier bei Roy Andersson, diese ganzen Szenen sind auf den Blick sehr lose, diese Vignetten über die menschliche Existenz, aber zusammengehalten werden sie doch durch eine ganz zwingende Ästhetik, nämlich helle Räume, die sich in der Tiefe des Bildes verlieren, die auch grafisch total faszinierend sind, voller Details. Und man hat das Gefühl, dass unsere kleine Endlichkeit in der Unendlichkeit dieser Räume inszeniert wird. Und manchmal kamen mir diese weißlichen Räume so vor wie so ein melancholischer Himmel. Die Menschen sind eigentlich schon enthoben der Erde und tun aber in diesem seltsam melancholischen Himmel das, was sie schon immer getan haben, nämlich Champagner trinken, Kriege führen, ihren Neid ausleben, auf einem Bahnhof auf den Liebsten oder die Liebste warten.
Ja. Ja, könnte man da vielleicht so ein bisschen von Stimmungsbildern reden, weil diese Filme, also dieses einzelne Bild immer so präzise choreografiert ist und jeder Satz genau stimmt, jede Beobachtung, dass auf einmal eben das Gefühl sich so richtig in dem Film ausbreiten kann. Sie haben ja diese herrliche Champagner-Szene schon erwähnt. Da sagt eine Stimme, ich sah eine Frau, die sehr, sehr gerne Champagner trinkt, und auf einmal ist die ganze Freude und der Genuss einfach im Bild drin. Also die ganze Leinwand wird davon vollgesogen.
Es ist auch spannend, wo die Kamera da steht. Er zwingt uns nämlich nie immer in die Gesichter eins zu eins zu blicken. Wir müssen sehr viel antizipieren. Diese Räumlichkeit, die er mit inszeniert in diesen Tableaus letztendlich, ich glaube, das hat auch viel mit der Kraft und der Wirkung dieser einzelnen Vignetten zu tun. Neben Roy Anderson, der jetzt, wie gesagt, ein sehr bekannter, etablierter Name ist, müssen wir auch über ein Regiedebüt im Wettbewerb sprechen. Das Regiedebüt der Australierin Shannon Murphy. Sie zeigte hier Baby Teeth. Sie war eine von zwei Frauen im Wettbewerb, und darauf angesprochen hat sie uns eigentlich ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das alles nicht mehr hören kann.
I think it's a real struggle to always be having to answer questions about being a female filmmaker, to be honest.
Ja, genau. Also sie will nicht immer danach gefragt werden und so gedeutet werden, als wäre jetzt die einzige Quotenfrau. Sie möchte über ihren Film sprechen und wir wollen das auch. Im Mittelpunkt steht hier eine Schülerin, die sehr schwer krank ist, an Krebs erkrankt ist. Aber der Film hat nichts Schweres, er hat nichts Depressives, er hat was Leichtes, fast schon Instagram-Haftes, wie er erzählt. Was ist das für eine Wahl an erzählerischen Mitteln, die sie da trifft?
Ja, sie haben ja eben den Begriff formale Ausreißerin benutzt, und ich finde, dieser Film, gerade wegen dieses Themas, der macht das schon. Also er hat einzelne Kapitel mit lakonischen Titeln, und darüber erfährt man überhaupt erst, dass dieses Mädchen so schlimm krank ist. Also es muss gar nicht so schwer inszeniert werden, es wird einfach nur so geschrieben, und dann zwei Szenen später muss sie auch schon eine Perücke tragen. Dann gibt es auch sehr, sehr viele fröhliche Farben, und man hat das Gefühl, diese fröhlichen Farben beschützen eben auch das Mädchen. Und dann haben wir hier auch wieder einen Familienfilm, und eigentlich ist es ja auch eine sehr neurotische Familie. Die Mutter nimmt Psychopharmaka, der Vater geht fremd und sonst was. Aber durch den Schmerz, dass sie wissen, sie werden vielleicht ihre Tochter bald verlieren, setzt sich diese Familie auch nochmal neu zusammen. Und dadurch kriegt der Film auch wieder so eine Art schöner Utopie. Und dadurch hat er auch eben eine, ja, man kann das sagen, eine sehr besondere Energie.
Schön ist auch, dass die Regisseurin all ihre Figuren liebt, aber sie am Ende von den harten Sachen des Lebens eben nicht eins zu eins beschützen darf.
Das ist eigentlich ein sehr schön dialektischer Film, weil er eigentlich erzählt ja von einem langen Sterben, also einige Monate, aber produziert dabei ständig Zeichen des Lebens. Das Mädchen verliebt sich, die Eltern sind gezwungen, sich als Paar nochmal zusammenzufinden und zu befragen. Ja, toll.
Ja, genau. Wir werden noch über weitere Favoriten sprechen in unserer dritten Kritikerrunde